Be Art With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin.
Herzlich willkommen zu Bei Anruf. Schön bist du da.
Hey, schön bist du da. Heute reden wir über unsere Berufe als Therapeutinnen. Zwischen Leidenschaft und Herausforderung. Wir kommen immer wieder Fragen über, wie das so ist als Kinderphysiotherapeutin oder als Psychotherapeutin. Wir werden gefragt, warum wir den Job gewählt haben, was uns gefällt, was uns belastet und so weiter. Über das wollen wir heute reden. Karin, warum bist du Kinderphysiotherapeutin geworden?
Ich habe sehr früh meinen Bruder ins Kinderspital zur Therapie begleitet und habe dann gemerkt, ich finde das Spital mega lässig. Und der Geruch von Sterilium, der gefällt mir bis heute.
Okay.
Ich liebe es, mit meinen Händen zu arbeiten und mein Wissen über den Körper und das Hirn fasziniert mich bis heute. Warum, wie, was funktioniert, das finde ich extrem toll. Und ich bin einfach gern mit Kind zusammen. Ich bin Kind sehr lässig. Das hat sich so mit den Jahren kristallisiert. Ich habe relativ früh ein Baby gesittet und allgemein alle Kinder in der Nachbarschaft sind immer gern zu mir gekommen. Und weil Kindergärtnerin und Lehrerin irgendwann einmal nicht so ganz gefittet haben mit meinen Kernkompetenzen, sage ich mal, ist irgendwie Physio immer mehr und mehr klarer gewesen und dann auch ganz klar Kind. Und nicht Sportphysio, was ich auch mal in Sinn hatte, sondern Kinderphysio.
Ja.
Das ist so bei mir der Hauptgrund gsi. Ich habe das gesehen, wie die das machen, wie die dort arbeiten im Spital und habe sehr viele Fragen gehabt. Und dann habe ich gemerkt, der Körper fasziniert mich. Ich finde das extrem interessant und ich möchte mehr darüber wissen. Und vor allem, ich will das auch können, was die machen. Das war so mein Motivator gsi.
Ja.
Wie war es bei dir gsi?
Hey, ja, bei mir ist es ein Stück weit ähnlich, dass ich wirklich auch die Faszination wie der Mensch funktioniert, mit dir teilen. Also ich erinnere mich gerade, ich hatte an der Kante sehr gerne Biologie und so die ersten psychologischen Zusammenhänge, die wir dann auch in der Bio hatten, Verhalten und Hirn und so weiter. Das hat mich dort schon irgendwie immer interessiert gehabt, aber habe noch nicht so genau gewusst, was ich damit dann machen will, weil eben so Bio, ja, es ist breit natürlich, aber hat mich dann gleich auch nicht so gepackt. Und dann habe ich in meiner Jugendzeit selber auch nicht nur schöne Erfahrungen gemacht, die mir sehr viel zu denken gegeben haben, wo ich sehr angefangen habe, hintergründen, hinter Sinnen, wollen verstehen. Und ja, ich wollte jetzt schon immer verstehen, warum Menschen sich wie verhalten, wie sie mit ihren Emotionen umgehen. Und daraus habe ich dann wie so eine Haltung entwickelt, dass ich der Überzeugung bin, dass es für alles seine Gründe gibt, auch wenn man die nicht unbedingt immer sieht. Und dass man die menschliche Psyche, eben die Psychologie, oder das heisst, hätte schon enthalten, ja, das Wort Psyche und Logik, Ideologie, dass es da etwas gibt, was zu verstehen ist. Und das hat mich einfach fasziniert. Und darum habe ich dann ja, so den Weg gemacht, dass ich Psychologie studieren zuerst. Und auch immer so mit dem Gedanken, das Verstehen und auch Veränderung ist möglich. Also wir haben immer einen Einfluss darauf, wie wir sind oder wie wir möchten sein oder wo wir irgendwie her möchten. Und zuerst habe ich ja dann Psychologie studiert und dann zum Psychotherapeutin werden, braucht es ja dann nachher noch eine Weiterbildung, 4 Jahre berufsbegleitend nach dem Studium. Das ist, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Facharzt. Das ist wie ein Arzt, zuerst Medizin studiert und nachher machst du noch einen Facharzt für Herz oder eben für Kinderarzt oder für Chirurgie. Und so ist das auch in der Psychologie. Nach dem Studium brauchst du dann wirklich für Psychotherapeutin zu werden auch nochmal eine 4-jährige berufsbegleitende Ausbildung. Und das ist dann wirklich so auch das therapeutische Arbeiten, über das Menschen helfen, sich selber zu verstehen, und dann eben auch ihre Ziele können zu verfolgen, dass es ihnen besser geht oder sich zu verändern. Das war so meine Motivation gewesen. Und ja, was ich auch schon immer gesagt habe, ist, ich will wie zum einen therapeutisch arbeiten, aber zum anderen auch wirklich so in der Prävention noch. Sei es jetzt eben auch, was ich jetzt mache, so mit Workshops, wo ich den Leuten wirklich will, auch bevor immer Probleme sind, einfach helfen lernen, sich selber besser zu verstehen. Und so das Hilfe zur Selbsthilfe, das ist mir immer ein grosses Anliegen.
Ich bin ganz fest am Nicken, wo du hier am Erzählen bist. Das ist das, was uns ja auch in unserem Beruf so gefällt, oder? Das ist ja etwas, wo wir beide drin aufgehen, wo wir ja uns können, ja, wo wir uns ja auch entfalten, warum wir diesen Weg gegangen sind. Und wie du auch, haben wir auch eine Grundausbildung. Heute ist es ein Studium, dass du mit Erwachsenen kannst arbeiten. Und wenn du das beendet hast nach 4 Jahren, dann tust du dich auch spezialisieren. Und in meinem Fall ist das auch so gewesen. Dann habe ich einfach mal meine Grundausbildung und dann ist es mal gegangen, darum zu bewerben. Was extrem schwierig ist in der Schweiz, dass du dich um einen Job bewirbst, ohne dass du eine Qualifikation dazu hast.
Das habe ich jetzt wahrscheinlich gerade noch gedacht, weil deine Grundausbildung ist ja eigentlich eben, ich sage jetzt als normale in Anführungs- und Schlusszeichen Physiotherapeutin und nachher gehst du in einen Job, wo du gerade schon mit Kind schaffst, wahrscheinlich.
Ja, genau, oder? Genau. Und ich habe einfach wahnsinnig Glück gehabt, dass ich in ein Team gekommen bin, das sich hätte vorstellen können, jemanden aufzubauen, wo sich ihre Pläne geändert hat und mir in Anführungszeichen die einfacheren Fälle gegeben hat, damit ich mal lernen kann. Und sie haben die ganzen schweren Fälle genommen und auch Säuglinge, weil du musst noch eine Spezialausbildung haben, damit du überhaupt Säuglinge darfst behandeln. Und so bin ich in das hineingekommen. Und natürlich habe ich irgendwo auch, ich sage jetzt mal, Soft Skills dabei gehabt, wo meine erste Chefin, die mich eingestellt hat, dass die das auch gesehen hat, weißt? Und dass sie gesehen hat, dass ich Kinder sehe, dass ich den Mensch sehe, dass ich sie in ihrer Entwicklung begleite, dass ich mich interessiere. Ein Kleinkind verhaltet sich anders als ein Schulkind, verhaltet sich anders als ein Teenager. Und genauso tust du auch interagieren. Und genau das ist, was ich so gerne habe an diesem Beruf. Ich habe heute Frühchen bis zu Teenager. Ich habe die Abwechslung. Ja, hey, ich liebe es wirklich. Also, es gibt Leute, die sagen, wie kannst du nur die schreien die ganze Zeit? Und ich muss dann immer ein bisschen lachen und sagen, ja, also dann schimpfen sie halt mal einen Moment. Die haben einfach keine andere Ausdrucksweise. Und also ich höre es irgendwie schon gar nicht mehr so. Also muss ich jetzt auch ehrlich sein. Ich habe es wahrscheinlich, wenn ich es auch kann, vielleicht ist es Betriebsblindheit oder Taubheit. Nein. Weißt du, ich sehe sie ja anders. Ich sehe
das. Ja, eben, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ich wollte sagen, das ist doch auch einfach deine Professionalität, richtig, oder? Du bist als Therapeutin dann dort und du nimmst es nicht persönlich, wenn dich das Baby anschreit, aber eine Mami nimmt es manchmal vielleicht persönlich, je nach Stressniveau, das sie gerade hat, denkt sie, oh, wieso kriege ich das nicht her und kommt vielleicht in einen Selbstzweifel. Und du weißt einfach, ja, es ist halt unangenehm für das Kinderlein, wenn du jetzt die Übungen machst und dann bricht es halt auch. Aber du weißt, es hilft und dann kannst du dich wahrscheinlich besser professionell distanzieren, nehme ich jetzt mal an. Jo. Also mir geht es zumindest so.
Ja, also du sagst es richtig. Mir geht es auch so. Je älter ich geworden bin, und da meine ich jetzt nicht nur in Lebensjahr, sondern auch in Berufserfahrung älter geworden bin, reifer, dass ich die Kinder, weißt, auch besser lesen kann und auch schneller einschätzen. Und ich finde auch, sie spüren mich schneller. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücken kann in Wort, weil es ist ein Gefühl, das ich jetzt probiere, in Wort zu verpacken.
Ich glaube, oder so wie ich dich jetzt wahrnehme, ist eben Erfahrung hat und dann das auch lebt, oder, dann kannst du wie authentischer sein. Also wenn ich jetzt für mich selber zurückschaue, bin ich jetzt, nicht, dass ich vorher irgendwie falsch gewesen wäre, aber wenn man als junge Therapeutin ist man doch einfach auch noch ein bisschen unsicherer und man hebt sich mehr so ein bisschen als Lehrbuch noch, oder? Und jetzt bist du einfach mit der Erfahrung irgendwie gespüriger und authentischer und du merkst auch irgendwie, okay, es connected, ich habe Verbindung. Yeah. So ein bisschen, das habe ich jetzt ein bisschen aus dem rausgehört, was du gesagt hast, oder zumindest bei mir geht es so.
Du bist natürlich als junge Frau als eine junge Fachperson, man sieht es dir einfach an, ob du jetzt Anfangs 20 bist oder Mitte 30, das ist es so. Man sieht es dir ja an und dementsprechend wirst du auch anders wahrgenommen.
Ja.
Auch von den Kindern. Was ich aber sehr spannend finde, ist das, was du vorher gesagt hast, das Connecten. Ich habe recht gut schon früh mit Kindern können connecten, jeglichen Alters und auch Behinderungen ist nicht das Thema gewesen, das mich abgeschreckt hat. Ich habe einfach den Mensch gesehen. Und ich mag mich erinnern, eins von meinen ersten Begegnungen, erst in der Wassertherapie, mit einem wirklich sehr schwer betroffenen Kind, wo dann leider auch verstorben ist, wo die Mutter vorsichtig war mit Therapeutenwechsel. Und dann bin ich dort angekommen, ich bin eingeführt worden und es hat geheißen, das ist die neue Kollegin, Haupttherapeutin geht in die Ferien und die neue Kollegin wird das Kind übernehmen für 2 Mal, also überschaubar. Und dann bin ich dort reingekommen und dann ist es mir Elian, es ist mir einfach entfahren, habe ich gesagt, oh mein Gott, hast du schöne Augen. Und das Kind von da vor strahlen und strampeln und dann hat die Mutter gelächelt und hat gesagt, alles gut. Und nachher habe ich erfahren, dass sie ab dann gewusst hat, die wird gut zu meinem Kind schauen. Und ich habe zuerst noch gedacht, ich bin jetzt unprofessionell gewesen, ich habe die Distanz nicht gewahrt, ich hätte das nicht dürfen sagen. Und die damalige Chefin hat dann nur gelächelt und gesagt, nein, du hast genau das gemacht, was gut ist in dem Moment. Du bist echt gewesen, du bist ehrlich gewesen. Und was für die Mama fast am wichtigsten ist, du hast ihr Kind gesehen. Du hast wahrgenommen, was für eine Schönheit das Kind hat.
Und du hast nicht nur gesehen, was das Kind alles nicht kann oder was seine Einschränkungen sind.
Genau.
So im Sinne von, schwerer Fall steht da vor mir, oder?
Also abgesehen davon, ja, es ist so, gell? Also,
ja, es ist, ja, du hast ja gesagt, es ist stark beeinträchtigtes Kind gesehen.
Genau.
Aber du hast nicht nur das gesehen, sondern das Ganze. Und das hat für die Beziehung offensichtlich in dem Moment gerade irgendwie gute Basis geben.
Und gleichzeitig, gell, was ich jetzt gesagt habe, der schwere Fall, ist auch, was ich gelernt habe, damit umzugehen. Weißt du, die schweren Diagnosen, die schweren Verläufe, die Familien, die ich begleite als Therapeutin, teilweise ein Leben lang von einem Kind, das sind unterschiedlich viele Jahre, dass ich die Familien kann begleiten kann, dass ich auch sehe, wie sie sich entwickeln, ist einerseits etwas Wunderschönes, wo ich extrem dankbar bin, dass ich das darf, dass ich ein Teil darf sein in ihrem Lebensweg und dann auch wieder verloren. Aber es sind auch, weißt du, also ganz ehrlich, sind auch für mich Situationen, wo ich amigs denke, puh, tough, weißt du, also es ist schon auch belastend.
Ja, was sind für dich die belastendsten Sachen?
Es sind schon auch Schicksalsschläge, weißt? Also so kalt bin ich jetzt nicht. Ich tue das nicht ab, da bin ich auch ehrlich. Ich weiß, dass das ein Schicksalsschlag ist für die Familie. Ich weiß, dass das viel mit sich bringt. Ich bin nichtsdestotrotz immer sehr optimistisch und versuche das Beste aus der Situation zu machen und auch das Kind und die Familie zu begleiten. Aber wenn ich jetzt ganz sachlich darf, ganz ehrlich, belastet tut mich heute eher Arbeitsbedingungen, eine Tarifstruktur, der Streit mit Kostenträgern, also eher der Papierkrieg dann mit Kostenträgern, weil... Also,
dass die Krankenkasse nicht zahlt oder dass man immer darum kämpfen muss.
Genau, oder neue Hilfsmittel beantragen, du sagst es. Dass der Punkt Zeitdruck, dass der so omnipräsent ist und dass manchmal hier die Menschlichkeit zu kurz kommt. Weil ich einfach, hey, es regt mich schon wieder auf, siehst du? Weil ich einfach nur eine beschränkte Anzahl Minuten pro Patient zu tun habe. Aber es ist ja nicht nur ein Kind, es ist nicht nur ein Patient, sondern ich habe eine Mami, einen Papi und Geschwister und Lehrpersonen und dann habe ich noch den Kinderarzt und so und Ergo und Logo und Heilpädagogen. Verstehst du, was ich meine? Es geht.
Ja, absolut.
Es ist eine Zwiebel, die dann immer mehr und mehr Schichten hat. Und ja, es kommen einfach...
Dann kommen so die Sachen, ja, sie können sie noch rasch mit der Physiotherapeutin anschauen, ja, genau. Aber du kannst ja, glaube ich, nur die Sachen abrechnen, wo du wirklich real mit dem Patienten
eins zu vor Ort eins, bist, ja.
Oder? Ja. Eins zu eins und alles andere
ja.
Ist einfach deine Arbeitszeit in dem Sinn unentgeltlich.
Unentgeltlich.
Vom System einfach nicht deckt, oder? Auch wenn es eben sinnvoll wäre, dass du vielleicht mit einer Lehrperson würdest gewisse Sachen anschauen, oder? Ja. Dann müsste die Lehrperson ja quasi in die Stunde kommen.
Ja, also man muss es dann halt organisieren. Aber weißt du, organisieren ist ja dann schon ein Thema. Also ich meine, ich bin froh, ich bin so etwas verdankbar, dass wir eine Disposition haben, wo die Termine vereinbart und Therapiewechsel absagen, weiss der Geier, dass das Administrative, dass das dort ist.
Ja, weil du im Spital schaffst, gell?
Im Spital schaffst du dann auch nicht so. Ich habe ja die ersten 4 Arbeitsjahre in einer Praxis geschafft mit Erwachsenen. Also Teilzeit mit den Kindern, Teilzeit mit Erwachsenen. Und dort habe ich behandelt, ich habe das Telefon bedient, ich habe Termine abgemacht. Ich habe sogar Wäsche waschen, also die Behandlungslegen,
Tüchli und alles.
Ja, genau, die Tüchli machen. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Doch, ich weiß schon wie. Ich habe es in der Pause gemacht. Weißt du, das ist, wenn ich so zurückblicke, das ist das, was ich bis heute anstrengend finde. Das ist das, was ich am Ende des Tages, wo mich aufregt, wo mich ärgert, wo ich, sorry for my French, wo ich einen Scheissdreck finde, weil ich viel lieber meine Kompetenzen und meine Fähigkeiten am Mensch möchte ausleben. Und nicht noch in meiner Pause einen Bericht schreiben, ein Telefon machen, eben die Lehrperson erreichen oder den Orthopädist erreichen. Und ich kann sie auch nicht abrechnen, weißt du, das kommt dann noch dazu. Also ich muss irgendwie irgendwo Zeit finden.
Aber Karin, es ist doch nicht so viel, jetzt tu doch nicht so. Ja, nein, ja eben, genau. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ich kenne das eigentlich auch und ich finde, für mich sind es auch häufig die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen, die ich belastend finde. Oder? Ich meine, ich habe auch in der Klinik gearbeitet und dort hat es halt einfach auch Abläufe, weißt, wo du irgendwie gefunden hast, dass du nur schon mal, hast an gewissen Tagen in der Woche hast müssen, hat es dazugehört, eine Morgen- und eine Abendrunde zu machen. Mm-hmm. Aber dass dann die Abendrunde ja eigentlich auch schon um 5:30 war und dann hast du nachher noch müssen Zeug erfassen und dann war es ja eigentlich 6 Uhr, also nur schon das. Mhm. Und der Rapport am Morgen war ja auch schon um 8 Uhr, weil du schon vorher musst du dort sein. Also nur schon das gibt ja eigentlich mehr Arbeitszeit. Yeah. Das Mittagessen hast du nur 3/4 Stunde können, wenn überhaupt, oder noch weniger, weil dann war ja noch Patientenessen gewesen. Also einfach so Sachen, weißt du, wo du irgendwo musst sagen, hey, in der Gesundheitsberuf hast du nicht einmal irgendwie geregelte Pause, weißt, wo jeder Handwerker einfach irgendwie seinen Hammer herlegt und um 9 Uhr zu 9 Uhr Pause macht. Weißt du, ich habe mich wirklich, also ich finde das gut, weil das ist wichtig.
Absolut.
Das ist wichtig für die Selbstfürsorge. Und ja, zum können in diesem Job eben auch bestehen. Weil er ist ja fordernd und herausfordernd. Mhm. Und dann braucht es auch irgendwie angemessene Rahmenbedingungen. Und eben Spital, Klinik, also ich glaube, da kann man von sämtlichem Personal, das dort arbeitet, von Reinigung bis zu den Ärzten, Pflege und so weiter. Das sind überall schwierige Rahmenbedingungen.
Das ist so.
Also viel Papierkram, den du gesagt hast, wo teilweise kann abgerechnet werden, aber auch häufig eben nicht voll oder gar nicht. Mhm. Und Pausenzeiten und so weiter, wo nicht eingehalten werden oder nicht können eingehalten werden. Ja, das finde ich auch sehr schwierig.
Das, was du auch sagst, oder? Wir haben ja irgendwo noch... Nein, wir haben mit Menschen zu tun. Das sind keine Maschinen.
Ja.
Das ist eben nicht der Hammer, den
genau.
Kannst du auf die Seite legen.
Aber dann müssten wir eben zum Teil auch, also nicht zum Teil, dann müssten wir eben auch menschliche Bedingungen haben, damit wir den Job, den wir mit Menschen haben, den wir ja gerne machen, irgendwie auch können unter guten Bedingungen ausführen. Mhm. Oder?
Ein Beispiel auf der Neo ist mal eine Mami am Tag oder wenige Stunden vorher hat sie geboren und dann ist ihr der Kreislauf verreist, weißt du. Also wird auf der Station angerufen, holen die bitte ab. Aber auf der Station sind sie gerade, ist irgendeine Geburt oder weißt, ist auch gerade knapp bemessen, hey, könnt ihr rechts von der Neo die Mama aufbringen? Mhm. Dann ist aber gerade eine Geburt am Laufen eben. Dann sind die von der Frauenklinik wie auch die von der Neo gerade unterbesetzt. Dann habe ich gesagt, hey, easy, ich nehme die Mama mit auf. Gehört im Fall nicht zu meinen Aufgaben. Ist auch Zeit, die ich nicht abbrechen kann, aber es ist menschlich. dass wir füreinander schauen, füreinander da sind. Ich denke, das ist etwas, wo ich immer wieder so, weißt, vielleicht auch hadere, wo ich merke, das braucht jetzt Zeit. Am Ende vom Tag, dass da geht man vielleicht nach, oder habe ich jetzt das gut formuliert, oder hätte ich das vielleicht nicht sollen machen.
Und es geht dir Zeit verloren, du kommst zwar Wertschätzung über von dieser Person, aber vom System kriegst du keine Wertschätzung, wirst sogar je nachdem noch tadelt, weil du dann deine sonstigen Aufgaben oder Tätigkeiten nicht so erfüllst, oder?
Ja.
Eben, was du vorher angesprochen hast, ist ja, glaube ich, einfach auch der generelle Personalmangel im Gesundheitswesen. Mhm. Also die Leute werden einfach knapp bemessen angestellt, und wenn irgendwo jemand ausfällt, und das passiert ja dann häufig, eben weil einfach verschleißmäßig mit uns Menschen im Gesundheitswesen umgegangen wird, dann wird es amigs noch enger für die anderen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema.
Also ich muss auch sagen, es ist nicht strukturell, dass es immer unterbesetzt ist. Das möchte ich also schon auch noch sagen. Es ist nicht immer so, dass es Mami auf der Neo zusammengekracht hat, wie immer. Das ist nicht so. Aber wenn es dann mal passiert, ich glaube, das ist bei dir auch so im Alltag, oder? Wir haben alle irgendwo einmal einen Moment, wo wir mehr Zeit brauchen, weil etwas Unvorhersehbares passiert ist. Und wenn du mit Menschen arbeitest, kann das schneller passieren, als du denkst. Und dann musst du wissen, wie darauf reagieren. Ja.
Das ist es so. Was ich noch sagen will, was mich eben im Job amigs belastet, jetzt mal eben abgesehen von den Arbeitsbedingungen, jetzt wirklich so rein in der Arbeit mit den Klientinnen und Klienten, ist das, was ich schwierig finde, ist, wenn halt vielleicht auch Therapieanliegen rum sind, weißt du, die einfach wie nicht realistisch sind. Oder wenn Klientinnen sehr passiv sind, weißt, wenn so keine Eigenverantwortung um ist, weißt, wenn es einfach nur ein, also klar braucht es das manchmal auch, oder das, aber wenn es nur ein Rauslassen ist, aber so keine Therapiemotivation um ist, keine Veränderungsmotivation, oder, wo ich dann auch merke, ja, da kann ich dann aber auch nichts machen. Es braucht natürlich da Mitarbeit. Und das finde ich dann wie so ein bisschen zehrend. Und es ist auch okay. Und das sind ja auch Sachen, die man dann in der Therapie auch anspricht, oder? Da muss ich ja dann auch eben konfrontieren. Ich finde, das sind so Herausforderungen, die ich dann habe, oder? Dass ich da in die empathische Konfrontation gehe, das auch anspreche, dass man jetzt vielleicht eben so und so viele Sitzungen, dass ich wie merke, dass da ja, sich gewisse Sachen eingeschliffen haben und dass wir da wie nicht weiterkommen. Und dann schauen, was sind denn Gründe dafür. Oder weil, eben, wie ich ja gesagt habe, was meine Motivation ist, ich glaube, es gibt immer für alles Gründe. Oder? Aber dann müssen wir eben die ergründen, warum ist denn vielleicht jemand passiv und warum geht es nicht weiter. Aber ja, es sind einfach manchmal wirklich herausfordernde Situationen, finde ich, die da aufkommen können. Oder? Und wo dann auch so, es gibt einfach Menschen, die, bei denen spüre ich dann auch als Therapeutin, weißt du, so wie so ein bisschen der Druck, die nehmen so viel Raum ein und ich und muss dann selber schauen, dass ich nicht das Gefühl habe, ja, ich muss jetzt das für die machen. Weißt du, wie ich meine?
Ich bin völlig bei dir. Bei mir ploppen ganz viele Patienten auf.
Also schieß mal raus. Ja, was sind für dich Herausforderungen?
Ich finde es sehr herausfordernd, wenn ich Anforderungen an mich gestellt werde, wo ich keine Chance habe, zu erfüllen. Also ich kann nicht heilen, ich kann nicht zaubern. Ich kann nicht Übungen machen für die Kinder. Ich kann auch nicht Erziehung übernehmen für die Eltern. Was ich kann, ist, so, merkst du, Frau Therapeutin, ich tue positiv formulieren.
Ja, aber das ist ja dann auch das. Das musst du ja sagen, was du kannst, was du kannst anbieten. Ich meine, ja, ich bin auch kein Heilerin, Handaufleckerin, Hellseherin.
Nein. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte in meine Glaskugel schauen. Glaubt mir, ich wünschte es mir so, so sehr bei gewissen Momenten, weil es einfach so unaushaltbar ist, weil es so schwer ist.
Weil einfach manchmal auch so viel Leid rum ist, ja, gell?
Dass ich mir wünschte, zum sagen, das wäre jetzt, oder so, ich wünschte, ich könnte es, ich wünschte, ich könnte es. Ich finde es schwer, wenn ich Rollen muss übernehmen muss, die gar nicht zu meiner Kompetenz gehören. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich nehme jetzt neu mit den Ausdruck empathische Konfrontation. I like that.
Eine ganz wichtige Kompetenz, die ich als Therapeutin immer wieder muss haben. Weil wenn ich nicht darauf hinweisen, was auch der Anteil des Patienten könnte sein, dann limitiere ich da ja den Veränderungsspielraum. Oder wenn es nur immer die anderen sind. Wir können nicht darüber reden, was die anderen alles schlecht und schlimm machen. Und natürlich gibt es Menschen, die sich nicht korrekt verhalten, aber die sind ja nicht in diesem Raum. Und wir können nur das anschauen, was die Person, die da bei mir sitzt, auch machen kann.
Ja. Das ist wirklich etwas, was nicht einfach ist. Oder? Ich bin ja die Physiotherapeutin, ich bin für die Physis da, für den Körper. Und hey, trotzdem gibt es Momente, wo ich muss sagen, was ist eigentlich das Thema? Weil ich denke nicht, dass es der Knieschmerz ist oder dass das Kind nicht auf ein Bein kann gumpen, sage ich jetzt einfach mal so salopp, sondern es ist doch etwas anderes. Was ist der Elefant im Raum? Oder? Oder was ist die Angst, warum jetzt etwas nicht soll abgeklärt werden? Was ist dahinter? Wir haben es ja bei der Folgediagnose auch davon gehabt. Ich bin sehr dafür, dass man gewisse Sachen abklärt, weil es auch für den Kostenträger wichtig ist, um diesen Familien dann auch die entsprechende Hilfe zukommen lassen und eben auch finanziell zu unterstützen. Die übernehmen dann die Kosten. Und da finde ich es dann schon auch noch wichtig, die Gespräche dann mehrheitlich mit den Eltern. Was ist die Angst? Weil am Ende ist es eine Angst. Dann ist es ausgesprochen, dann haben wir es schwarz auf weiß. Unser Kind hat zum Beispiel eine Behinderung. Unser Kind wird nie laufen können, was auch immer. Sind Ängste, die dann ausgesprochen werden. Wenn sie ausgesprochen sind, dann sind sie eine Realität. Klar, ich bin in Anführungszeichen nur die Kinderphysio. Ich bin aber auch diejenige, die dann das Krankheitsbild kennt und dann auch weiss, was es für einen Weg kann werden. Aber es muss nicht immer das Schlimmste sein.
Ich finde, du hast da schon eine Brücke, wo du auch eben ins Psychologische oder ins Familientherapeutische schon eigentlich auch schlägst. Oder?
Yeah.
Und es ist ja nicht so, dass alle Eltern, die jetzt da schwierige Diagnosen von ihren Kindern bekommen, dass die dann auch die Möglichkeit haben, noch irgendwie psychotherapeutische, familientherapeutische Unterstützung zu bekommen. Und ich glaube, für die ist das extrem wichtig, dass du eben nicht nur die physischen Themen abholst, sondern dass du eben auch den Raum irgendwie kannst heben für die Ängste oder für die Gedanken, die da halt mit diesen Diagnosen dann amigs aufkommen.
Das ist etwas an meinem Beruf, das ich eben auch wahnsinnig gerne habe, das ich herausfordernd finde.
Das weiss ich. Das weiss ich, dass du das eben auch voll mitdrehst, emotional, empathisch da bist.
Also ich finde es auch schwierig, muss ich auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich finde, easy peasy lemon squeezy.
Aber sind nicht die schwierigsten Sachen letztlich ja dann auch die, wo uns doch dann auch irgendwie gefallen und uns besonders erfüllen an unserem Job, wenn wir eben gerade die Leute haben können, in ihren schwierigen Situationen abholen. Also für mich ist das so.
Bei mir auch.
Also wenn ich eine Verbindung habe oder das Vertrauen habe von einem Menschen oder weißt du, auch so Sachen wie so typische Sätze, so, das habe ich noch nie irgendjemandem erzählt.
Ja.
Weißt du, da sitzt eine 65-jährige Frau vor mir. Dann komme gerade Gänsehaut über. Weißt, dann bin ich so dankbar. Das bedeutet mir so viel, weil ich denke, ich finde es so schön, dass sie das jetzt könnt teilen. Weil offensichtlich ist es für sie so schwer. Und wenn ich auch nur ein bisschen etwas davon kann, quasi in meinem Job tragen oder zu einer Veränderung oder zu einer Entlastung beitragen, dann ist es genau das, warum ich es gewählt habe,
diesen
Beruf.
Yeah.
Also das finde ich dann wirklich...
Ja, ich kriege gerade mit Hühnerhaut, weil ich genau weiss, von was du redest.
Ja, und das sind dann auch nicht die Sachen, belastet mich dann auch nicht. Weißt du, es ist nicht... Also ich meine, ich habe schlimmste Geschichten gehört von Missbrauch und Gewalt und so weiter. Aber es ist dann einfach, dass ich den Raum kann bieten, dass jemand das darf sagen, ohne Angst haben vor Wertung. Und durch das dann mit das Leid könnte irgendwie integrieren und mit dem arbeiten. Das ist es.
Ich bin ja vor, weiß ich gar nicht, vor ein paar Wochen an einem Symposium war, Think Families, Familiensystem zu stärken, indem wir Kinder und Jugendliche begleiten und zum therapeutischen Setting. Und dort war unter anderem auch ein Referat gewesen, wo zwei ehemalige Kinderphysiopatientinnen gekommen sind und erzählt haben, wie das war, die Transition von Kinderphysio zu Erwachsenenphysio, vom Kinderarzt zum Erwachsenen, also zum Hausarzt dann. Mhm. Und ich habe dann zwei Fragen gestellt, also wenn ihr könntet wählen, zu wem würdet ihr denn lieber im Physio gehen? Und die zwei haben wirklich aus der Kanone geschossen, gesagt, wir würden bei der Kinderphysio bleiben.
Und hey, ich habe ja auch gerne Herren, wenn ich verspannte Nacken habe und wir gehen mal zusammen unterwegs sind.
Wir sind nicht nur Masseur.
Nein!
Es ist das, was sie erzählt haben.
Aber ich weiss, dass du so gespürige Hände hast.
Das stimmt, genau. Ja. Also ein Eben Grund mehr zu einer Kinderphysio gehen. Und das ist auch das, was mich ja so freut an meiner Arbeit. Ich sehe mich ja als Handwerkerin. Ich fühle sehr viel mit meinen Fingern. Ich sage immer, ich habe Augen an den Fingern, obwohl es immer früher geheißen hat, man hat keine, aber ich habe sie. Und ich habe Bilder im Kopf, wenn ich mit meinen Händen schaue.
Du hast einen Homunkel, einen grossen Homunkulus.
Ich habe riesen Finger.
Das Hirnareal, wo du tastisch mit den Fingern,
genau,
muss riesig sein.
Das ist gigantisch, genau. Und weißt, das ist etwas, was ich bei den Kinderphysios eine Qualität sehe, wo einfach bei jetzt in Anführungszeichen erwachsenen Physios oder normalen Physios, wir können so viele kleine Halswirbelsäulen von Säuglingen erspüren oder den Darm von einem Säugling oder Füßli von Säuglingen oder eine Autonomiephase von zweieinhalbjährigen können wir managen. Oder wir können Teenagers begeistern.
Ja, aber gell, ich meine, das ist jeder das, wo er sich irgendwie eben den Beruf gefühlt und auch spürt, dass es kann. Gell? Ich meine, irgendjemand muss ja auch die einfachen Beinbrüche noch fix am Schlusszeichen können behandeln. Und andere Sachen sind halt komplexer. Und ich glaube schon, dass du mit deinen kleinen Patienten oder auch bis zu Teenager, du halt wie menschlich etwas anderes noch mit oder mehr mitträgst, als wenn ein Erwachsener ganz eigenverantwortlich zu dir in Therapie kommt.
Das ist so.
Oder? Also dort ist es ganz klar. Schauen Sie, da hat es Übungen. Wenn Sie es möchten, wird es besser. Wenn nicht, wird es schwierig. Klar, warum man es dann vielleicht nicht umsetzt, das sind dann auch irgendwo, könnte man auch ergründen, wäre dann eben wieder mein Job, warum schafft es die Person vielleicht nicht, wo liegt es da in der Motivation? Aber letztlich eben ist es ja dann halt die Verantwortung von dieser erwachsenen Person.
Und das ist die Herausforderung bei den Kindern und das ist die Spezialisierung von den Kinderphysios, weil es einfach eine andere Arbeit ist. Wir haben nicht nur den Patienten hier, sondern wir haben auch noch Eltern respektive Bezugspersonen und ich habe es vorher schon aufgezählt, wir haben noch ein sehr grosses interdisziplinäres Team. Das kommt noch dazu und das musst du im Fall, das ist Handwerk, das ist Lernen, das ist hunderte, tausende von entsprechenden Kindern in den Fingern gehabt zu haben. Das ist einfach so. Du kommst nicht drum herum.
Du, aber Karin, gibt es nicht manchmal auch Sachen, die dich wirklich ärgern, die wirklich dich auch nerven am Job?
Also ich finde es schwierig, wenn ich in eine Rolle gedrängt werde, wo ich gar nicht reinpasse. Also wenn ich zwischen eine Paarkrise gerät, was durchaus auch passieren kann, das ärgert mich, weil es einfach Zeit braucht und Raum braucht und ich möchte das eigentlich fürs Kind. Wegen dem kommen sie ja zu mir, brauchen und jetzt nicht noch entscheiden, wer hat jetzt was richtig. Also das ärgert mich sehr.
Wenn die Eltern bei dir kiffeln.
Wenn die Eltern anfangen, irgendwie sich gegenseitig Vorwürfe machen. Ja. Und das finde ich sehr schwierig. Und bei allem Verständnis, weißt du, ich probiere es ja dann auch und dann weiss, jetzt muss ich dann raus und durchschnaufen und weiter geht's. So, das war es, glaube ich, bei mir. Und du, Elian?
Mich ärgern vor allem so Aussagen, und die kommen ja gar nicht unbedingt von Patienten, sondern sonst von Leuten. Kannst du mir nicht schnell noch ein paar Tipps geben? Weißt du, das schnell? Oder das auch irgendwie angeschrieben werden, manchmal per E-Mail oder auf Social Media. Aber eben auch per E-Mail in der Praxis, weißt du, wenn du irgendwie so denkst, so, also bevor wir uns gesehen haben, manchmal schon irgendwie um Rat gefragt, also wo noch gar kein Therapieauftrag besteht, wo noch gar nicht irgendwie Zusage besteht, dass sich Leute übernehmen, einfach noch so schnell raschbar Tipps, oder? Wenn ich dann denke, einerseits, ich verstehe es ja und ich finde es ja auch gut, wenn man irgendwie um Rat fragt und für das bin ich ja auch da, aber es ist ein Job, weißt du, es ist mein Job und noch schnell rasch irgendwie irgendeine Familiensituation bewerten oder den Eltern rasch sagen, was sie mit ihrem Kind sollen machen, weißt du, dann denke ich so, ist euch bewusst, dass die E-Mails da, dass ich die in meiner Freizeit schreibe und dass ich auch vier Kinder habe, wo nach meinem Praxisalltag ja auf mich wartet, beziehungsweise einfach mein Alltag wartet auf mich und dass ich auch nicht möchte zwischen meinen Kindern sitzen und am Znacht essen oder nach dem Znacht, wenn die Kinder noch Hause machen oder ich sie ins Bett bringe, noch möchte irgendwie Fragen beantworten. Ja, das finde ich manchmal echt so ein bisschen schwierig. Kennst du das?
Oh ja, passiert mir auch.
Ich meine, vielleicht empfinde ich das auch zu fest, aber ich denke dann manchmal so, ja, eben, ein Tipp kostet ja nichts und ist meine Arbeit dann irgendwie nichts wert. Also ich mache mir im Fall Gedanken. Mhm. Es ist nicht so, dass ich einfach rasch kann so, ja, 2-3 Tipps raushauen, die dann auch noch funktionieren müssen. Also das ist schon gedankliche Arbeit und wie du vorher gesagt hast, jahrelange Erfahrung, die dann dahinter steckt, wenn ich irgendwie, wo da einflüsst, wenn ich dann eine Empfehlung abgebe.
Und die andere Frage ist, ob die anderen das dann auch umsetzen?
Ja, genau. Nein, also es ist einfach, ich finde, mir ist einfach wichtig, es braucht einfach wirklich einen professionellen Rahmen, weil ich bin nicht eine Kollegin, die du mal geschwind kannst fragen. Oder? Ich bin immer noch eine Fachperson und es braucht irgendwo den Rahmen und eben, ich helfe in diesem Rahmen von Herzen gern, aber das ist der Unterschied zwischen Job und Privat.
Das ist ja nicht immer so einfach, gell?
Das ja.
Zu trennen.
Ja, ja.
Frau Psychologin, wie schaffst du das so, Job und Privat zu trennen, wenn du jetzt das gerade so vorher angesprochen hast? Ich meine, du hast Familie, du hast eine Praxis.
Ja. Also, gell, da gibt es zwei Ebenen. Ich sage jetzt mal inhaltlich trennen und praktisch-pragmatisch im Alltag trennen. Und das Inhaltliche trennen, weißt du, wenn ich jetzt schwere Geschichten höre, das klingt mir eigentlich relativ gut, finde ich. Das ist etwas, wo ich auch zu meinen Fähigkeiten oder zu diesen Kompetenzen gehörend finde, wo ich auch immer mehr entwickelt habe, oder dass ich kann differenziert Sachen betrachten und dass, wenn ich schlimme Geschichten höre, dass ich da nicht mit leide, aber emotional mit schwingen, oder? Und das ist für mich ein grosser Unterschied. Mir geht es nicht schlecht wegen der Geschichten, die ich höre, aber ich kann mit empfinden. Und solange ich das, die Balance für mich merke, oder, kann ich auch wieder abschalten und bin in meinem Leben und dann tangiert es mich auch nicht. Ich muss eher manchmal aufpassen, dass einfach mein Fachwissen und das Wissen darum, eben, was Verhalten bei Menschen kann anrichten, dass ich mir daraus nicht zu hohe Ansprüche mache, oder? Und dass ich dort nicht zu unverzeihlich mit mir selber umgehe. Weil was ich von mir selber erwarte, mir gegenüber meinen Kindern, ist auch sehr hoch. Also ich bin dann auch die, die sich gern selber kritisiert, und dabei muss ich mich dann auch ertappen und sagen, hey, und jetzt ja, auch nicht so streng mit mir selber sein, oder? Weil ich halt wie weiss, was man in der menschlichen Psyche alles kann bewirken kann. Das finde ich manchmal schon eine Herausforderung. Ja, und dann gibt es in dem Sinne einfach wirklich das alltagspraktische Trennen, das ich vorher schon angesprochen habe. Und da ich selbstständig bin, ist der Vorteil, dass ich meinen Rahmen kann selber setzen kann. Aber ich muss ihn natürlich dann auch selber einhalten. Und da gehört es halt für mich auch dazu, dass ich, sag ich mal, die Arbeitstage gewählt habe, wo ich merke, die passen für mich gut in Alltag, in Schulalltag mit dem Kind. Also zum Beispiel habe ich irgendwie vor einem Jahr mal meinen Arbeitstag vom Montag auf den Dienstag gewechselt, weil ich einfach gemerkt habe, am Montag staut sich irgendwie alles irgendwie noch so an und alles muss dann so bam irgendwie noch erledigt und gemacht und organisiert werden für die Schulwoche von den Kindern. Und dann sollte ich mit Fingerschnipsen nach der gerade präsent sein in der Praxis. Und das schaffe ich wie einfach nicht. Und da ist der Dienstag jetzt für mich viel entspannter, oder? Dass ich nicht am Montag, sondern am Dienstag arbeite. Also so Sachen, wo ich dann halt wirklich auf mich schaue und wo ich auch ja, mit E-Mails beantworte, wo nicht immer in allen Situationen zurückschreiben. Da muss man sich selber halt wirklich einen guten Rahmen setzen und Zeitfenster einplanen, wo man auch die Admin macht. Und so. Weil sonst bin ich auch ein schlechtes Vorbild, wenn ich dann eben irgendwie zwischen den Kindern das mache. Und das ist so. Es ist wie das Homeoffice, wo ich immer sage, es ist Fluch und Segen, wenn man einerseits gleichzeitig kann Wäsche waschen und noch E-Mails beantworten. Aber eben, man muss immer schauen, dass es nicht sich dann so überall reinfrisst, dass man dann wenn man daheim ist, auch die ganze Zeit noch die Aufgaben halt noch präsent hat, die Administrationssachen. Oder? Darum probiere ich das möglichst von der Praxis aus zu erledigen. Ja.
Ich sehe die Transition bei mir sehr als angenehm, dass ich nicht an dem Ort arbeite, wo ich wohne und umgekehrt, dass ich wirklich Distanz arbeiten kann. Und ich fahre ja Zug und dort habe ich dann wirklich auch mal den Moment zum Abschalten. Und dann ist das, also ich muss ja eh mal aus dem Spital rausstressen, damit ich meinen Zug erreiche. Und dann,
das ist schon mal eine körperliche Aktivierung, das geht auch schon mal gut.
Das kann ich schon mal
Stress nach der abbauen, kannst du es abschütteln.
Ja, genau. Also das ist sicher etwas im Fall, wo ich sehe, das ist eine sehr gute Taktik. Mhm. Und ich habe schon auch Sachen, wo ich dann darüber rede. Und dann ist aber auch gut, weißt du. Es ist nicht, dass ich jetzt, wie du vorher erzählt hast, es reißt mich jetzt nicht ab. Also was mich sehr, sehr, sehr traurig macht, ist natürlich, wenn ein Patient von mir verstirbt, dann bin ich auch in Trauer. Es ist dann aber nicht so, dass ich tagelang mich das belastet oder dass ich dann gewisse Sorgen habe mit meinen Kindern oder dass ich mich dann irgendwie so, also ich denke, dann darfst du den Job nicht machen, also dann darfst du nicht mit so schweren
Fällen aber ich kenne das gut, arbeiten. Gell, ich schwinge ja auch mit und ich finde, das ist, wenn du schwingungsfähig bist und ich finde auch, also ich jetzt als Psychotherapeutin bin da ja auch Vorbild, oder, dass ich auch kann, wenn ich betroffen reagiere, ist das nicht schlimm. Und hey, weißt, mir kommt manchmal sogar aus Augenwasser.
Ja.
Und das ist nicht, aber es ist nicht, dass ich jetzt da irgendwie losheule und dann völlig verzweifle, oder? Sondern wenn etwas traurig ist und etwas einfach wirklich schwer ist oder Leute einfach wirklich sagen, hey, leck, das ist, das tut mir so leid, da schudert es mich auch gerade oder so, dann bin ich ihnen ja eben auch gerade Spiegel und ich bin dafür da, mit ihnen zu schwingen und ihnen zu zeigen, dass die Emotionen erlebbar sind und verarbeitbar sind. Oder? Und darum, das belastet mich auch nicht, weil ich ja dann einen konstruktiven Umgang damit finde, weil das einfach nur authentisch ist. Und fürs authentisch sein, das ist nie falsch.
Sehr schön gesagt, genau. Ich muss auch sagen, mit Kindern habe ich sehr viel, wo ich lache. Wir singen.
Ja, das glaube ich.
Wir singen, wir gumpen oder rutschen und das Lustvolle, das Genussvolle. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich wie ein Käfer auf dem Rücken gelegen bin und alle vier in die Luft aufgestreckt habe und das Kind hat sich kringelt vor Lachen. Mhm. Und das sind auch Momente, die ich übrigens erzähle. Und sage, heute habe ich so fest müssen lachen. Oder auch meine Kinder fragen mich manchmal schon, was hast du heute Lustiges erlebt? Dann habe ich gesagt, heute war es nicht lustig gewesen, aber heute war das komisch gewesen, oder heute habe ich über das gestaunt. Und weißt du, also nur noch schnell, was auch so eine Freude ist an meinem Beruf. Ich platze amix mit vor Stolz und Freude, wenn etwas geht. Das muss ich ja so auch noch sagen.
Wie schön.
Weil, es ist, ja.
Viele Leute haben auch verlernt, sich zu freuen oder man darf sich amix, in unserer Gesellschaft manchmal auch zu wenig freuen.
Wahnsinn, gell?
Ja, also einfach auch so das Vorbild, weißt, so viele werden ja auch so mit Glaubenssätzen gross, dass das wie amix gar nicht gefeiert wird, wenn etwas Lässiges passiert, sondern es ist wie so, etwas hat geklappt, gute Leistung, jawohl, schön, Haken dahinter, wie so selbstverständlich. Und dass man auch wirklich lernt, sich zu freuen, finde ich auch etwas mega Wichtiges. Und schön, dass du das mit deinen Therapiekindern machen kannst.
Ja.
Ja. Hey, aber es gibt doch noch so Klassikerfragen, weißt du, so, analysierst du mich jetzt, oder? Irgendwie meine Psyche und den Gang. Und hey, da muss ich im Fall sagen, es tut mir leid für alle, die jetzt Angst haben vor mir. Hey, ja, ich analysiere dich. Nein, aber es ist nicht... es ist ja nicht irgendwie... Also erstens wollte ich ja nichts Böses. Also ich bin ja immer eigentlich nur darauf aus, irgendwie zu helfen. Und es ist halt schon eine gewisse Art zu denken.
Ja, das ist so.
Also hellsehen kann ich nicht. Aber es ist eine Denkschulung, wo ich wo ich hatte natürlich in meinem Studium und in der Therapieausbildung und dann halt grundsätzlich auch schon, wie ich gesagt habe, seit meiner Jugend eh halt einfach immer, oder seit meiner Kindheit immer, dass der Wille wollen, zu verstehen und zu verstehen, warum und woher kommt das. Also ich mag mich erinnern, dass ich als Kind ja immer so ein bisschen als Frögli rausgestochen bin, weil ich einfach immer alles wollen wissen.
Kommt mir sehr bekannt
vor. Das ist halt meine Art. Ja. Und eben, also automatisch sehe ich einfach Zusammenhänge. Mhm. Und wenn man mir Sachen erzählt, da gibt es bei mir ein Spinnennetz, das sich schliesst und wo ich ja, Lämpchen aufleuchtet. Mhm. Aber ich will ja nichts Böses mit dem. Ich kann ja auch nichts Böses mit dem machen. Aber ich sehe einfach Zusammenhänge. Mhm. Und deswegen, ja, würde ich das wohl machen. Aber ich glaube, das ist bei dir ja auch so.
Ich meine, ich bin schuldig. Du
schaust deinen Körper an und...
Ja. Ich gebe das auch zu. Das habe ich nie anders gesagt. Ich liebe Ganganalyse. Ich liebe Menschen beobachten. Und ich bin eine sehr neugierige Beobachterin. Und das hat, wie du gesagt hast, hat null Böswill dahinter, sondern schlichte Neugier, die ich gerne möchte befriedigen. So ist das. Und ich finde es extrem spannend, am HB im Sommer durchzulaufen, weil ich dann einfach mehr von den Beinen sehe. Und dann kann ich...
Kurze Hose.
Richtig, oder Röckli. Und hohe Schuhe. Sehr interessant. Was passiert mit dem Fußgelenk und was ist das Knie? Und lieber Mädchen, leg doch keine hohen Schuhe an. Und das sind so meine 10 Sekunden Analyse, die ich mich einfach so für mich mache. Ja, ich mache das. Und ich erkenne sehr viele Menschen am Gang. Schon von Weitem und
ja.
Gegenlicht, und wenn ich Gesichter nicht erkenne, wenn es Gegenlicht ist, aber am Gang weiss ich, wer das ist. Das ist so.
Ja, das kann ich aber im Fall auch.
Gell?
Also ich kann natürlich dann nicht deine Interpretationen, aber so die Wahrnehmung. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich Konsens. Ich glaube, wir haben beide einfach eine sensitive Wahrnehmung,
die
sehr breit ist und ja, wo man ja nicht abstellen kann. Also das
Nein,
ist einfach
unsere
Art und unsere Persönlichkeit und unser Interesse. Ja. Genau.
Wie findest du für dich privat? Wenn wir jetzt hier so gerade wegen unseren Stärken, die wir haben.
Du meinst, ob ich kein Problem habe privat, weil ich ja Psychotherapeutin bin?
Ja. Wie machst du das?
Nein, voll nicht. Das ist immer mein Standardspruch auf das ist, dann müssten wir einfach alle nur Psychologie studieren und dann hätten wir alle keine Probleme. Nein, natürlich ist das nicht so. Also ich bin ein Mensch und ich habe meine Stärken und meine Schwächen und ich habe meine Struggles. Also ja, ich habe ein gewisses Wissen und das erlebe ich durchaus auch als sehr hilfreich. Und wenn ich weiss, dass ich irgendwo etwas nicht weiss, dann habe ich zumindest eine Idee, wo und wie, dass ich herausfinden könnte, was da geht und wie ich mir Wissen könnte aneignen. Aber das ist ja Theorie und Praxis. Und nur weil ich etwas weiss, heisst es noch lange nicht, dass ich es auch mache. Also ich muss es trotzdem machen. Und auch ich habe eine Kindheit und ein Leben und habe meine Prägungen und die beeinflussen mich auch. Mhm. Und ich muss trotzdem genauso wie alle anderen an mir arbeiten und schauen. Zum Beispiel beim Thema Selbstfürsorge. Also, dass ich gut auf mich schaue, ist etwas, was ich aktiv machen muss. Da nützt mir ein Wissen über gesunde Strategien nützt mir nichts, wenn ich die nicht mache. Wie ich vorher gesagt habe, oder? Ich muss meinen Alltag so leben, so strukturieren, dass ich Selbstfürsorge kann pflegen kann. Also,
genau.
Und das ist wie sonst essen, ernähren, schlafen, das ganze Wissen, das nützt dir alles nichts, wenn du es nicht auch umsetzt.
Ja.
Und für das braucht es auch konstante Reflexion von einem selber und schauen, warum und wie und was.
Voll bei dir, kann ich unterschreiben. Das ist so. Jetzt gerade meine Blumen umtopft und die sind sau schwer gewesen. Dann habe ich natürlich schön rückengerecht, lumbosakrale Verankerung gemacht und dann... Das mache ich.
Bauchnabel zu der Wirbelsäule ziehen, Beckenboden anspannen.
Genau, das, absolut. Mhm. Und ich finde auch sehr, nicht immer einfach, so mein Wissen dann auch wirklich in Handlung umsetzen. Weil, wie du vorher auch gesagt hast, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es ist
es manchmal... Es menschelt.
Es menschelt eben. Und auch das ist auch bei mir so. Also.
Und manchmal ist es dann eben ein bisschen gemein, wenn du denkst, das Risiko für Selbstkritik ist ja schon auch da, weil du sagst so, ich wüsste es ja, yeah, aber ich mag es trotzdem nicht machen. Wenn du es nicht weißt, kannst du dich immerhin in Unwissenheit suhlen.
Ja.
Ja, nein.
Hat bei dir im Familienleben so einen Einfluss? Weißt du, wo du sagst, da habe ich das jetzt angewendet oder da, das habe ich jetzt vermieden, sage ich jetzt mal. Weißt du, mit deinem Fachwissen, das du hast in der Familie, wo du gesagt hast, so.
Ja, also es hat sicher einen Einfluss, mein psychologisches Wissen hat sicher einen Einfluss auf mein Familienleben. Ein Beispiel, das mir jetzt da gerade in den Sinn kommt, ist, als ich schwanger war mit der Drilling. Und ich weiss, das ist natürlich nicht ganz alltäglich. Dort habe ich schon gewusst, boah, also das wird eine krasse Herausforderung. Und ich hatte wirklich Respekt und auch ein Stück weit Angst, dass ich gesagt habe, hey, eine postpartale Depression kannst du dir nicht leisten, in Anführungs- und Schlusszeichen. Oder? Klar kann sich das niemand leisten und das will auch niemand. Aber ich habe halt wirklich schon die Sensibilisierung auf das gehabt und einfach gewusst, hey, du kannst da nicht irgendwie naiv und hey, easy wird schon auf die Sache zugehen, sondern du musst dir verdammt gut Sorge haben. Sonst packst du das nicht. Ja, und entsprechend habe ich mich wirklich auch vorbereitet, so gut es geht. Ich habe wirklich zum Glück jemanden kennt, der auch Drilling hat. Ich habe mich vorbereitet, habe mich austauscht, habe mir Hilfe organisiert, habe mich mit, ja, mit Familien und Angehörigen abgesprochen. Und ja, das hat mich gestärkt, oder? Also ich habe halt wirklich dann schon geschaut, was sind schützende Faktoren. Und da glaube ich zum Beispiel, ist eine Situation, wo mir mein Fachwissen sicher gut weitergeholfen hat, mich das vorzubereiten, ja.
Also da kann ich gerade mit einstimmen. Ich habe auch in der Schwangerschaft gewusst, was das mit den Zwillingen, dass das sehr fragile Schwangerschaft kann sein. Und habe auch verstanden, dass es jetzt sehr wichtig ist, dass ich nicht nur körperlich, sondern auch mental stark bin. Dass ich habe gesagt, ich habe eine rosa-rote Brille angezogen, ich bin in einem Land gesehen, wo es Feen und Einhörner hat und alles ist schön und gut, damit ich nicht in Stress
komme. Also so als dein Ressourcenort, ja, meinst du, so genau, als Fantasieort, ja, um dich können stabilisieren.
Und ja, richtig, du sagst es, um mich stabilisieren, weil ich wüsste, wenn ich in Stress komme, doch und jetzt mein medizinisches Wissen, dass ich dann, dass das eine Blutgefäßverengung gibt, dass mein Puls schneller ist, also wirklich so, oder?
Ja, ja, nein, ist so.
Und dass dann das eine Kindchen in meinem Bauch dann noch mehr Unterversorgung kann kommen und dass das dann zu einem Tod kann führen kann. Und das ist natürlich, hey, sorry, jede Person, die das hört, kriegt einen Schreck und dann sollst du probieren, ruhig zu bleiben. Also, wie soll das gehen? Wie soll ich sagen? Es ist so pragmatisch gewesen, die Lösung, die ich für mich hatte, weil ich das Fachwissen hatte. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mein Fachwissen zwar hilfreich, aber auch entsprechend Ansprüche an mich schon auch hoch sind.
Ja, ja.
Dass ich ein Umfeld schaffe, dass meine Kinder ein entsprechend gesundes Aufwachsen können haben. Das ist mein Fachwissen, das ich hatte, dass ich gewusst habe, ich muss A, B, C, D meinen Kindern bieten, damit sie entsprechend eine gesunde Entwicklung können haben. Bis heute, weißt du? Und amigs, wie du sagst, amigs ist das schon ein rechter Druck und gleichzeitig, ich glaube jetzt, weißt du, jetzt sind sie Teenagers. Also, umbringen tue ich sie jetzt nicht mehr.
Nur ab und zu ein bisschen auf den Mond schiessen.
Ab und zu könnte sie. Aber lass sie, es ist, ich will es nicht zu laut verschreien. Sonst habe ich sie jetzt aufgenommen. Sie sind tolle Kinder, immer noch, finde ich. Ich bin wahrscheinlich eine anstrengende Mutter für sie, aber das darf auch sein.
Ja, wie geht der Spruch? Eine Pubertät ist, wenn die Eltern anstrengend werden. Oder
richtig,
so.
Ich bin jetzt in dieser Phase mit ihnen. Ja. Und ich denke, Elians, als Fachperson ist das ja die Herausforderung, die Selbstfürsorge zu haben, oder? Dass wir Ansprüche haben, aber dass wir auch sehr gütig mit uns selber sind.
Wohlwollend sein. Wichtig, dass man das Selbstmitgefühl entwickeln können. Es braucht so eine Balance zwischen sich selber reflektieren, aber auch mitfühlend mit sich umgehen, sich motivieren, sich selber an der Hand nehmen.
Sehr schönes Bild. Weißt du, ich finde es im Fall auch schwierig, das Therapeuten-Patienten-Verhältnis ist ja mit Kindern amix noch schwammig, weil sie sagen mir zum Beispiel «du», oder? Ja. Oder sie, je nachdem, krabbeln sie mir halt auch aufs Bein oder ich nehme sie auf den Arm oder ich habe sie auch mal auf dem Schoß. Wir sind uns sehr nahe, aber ich bin kein Familienmitglied. Ich bin, weißt, wie du gesagt hast, ich bin nicht deine Freundin. Aber es gibt auch Kinder, die mir Tante sagen, weißt du?
Ich die Physiotante.
Also ich bin sehr nahe bei ihnen und auch bei, auch bei diesen Familien.
Ich habe aber ich doch auch, gell? Die Nähe, du mehr körperlich, ich mehr emotional oder du auch beides. Also das gehört dazu, aber das ist die professionelle Nähe.
Und dann wieder loslassen.
Das ist eine andere Nähe als im Privat. Das ist eine andere Nähe als im Privatleben.
Ja, das ist es.
Ja.
Und dann aufpassen, dass du, weißt du, dass die andere Seite dann nicht so meint, ja, könntest du mir denn noch so extra Aufträge machen oder nehmen wir mal einen Kaffee zusammen. Und da muss ich dann auch eben Selbstfürsorge, da bin ich so klar und sage, los, das geht nicht.
Ja. Lustigerweise habe ich das eigentlich nicht bei diesen Leuten, weißt du, eben so von wegen, ja, sie könnten doch noch schnell für mich. Mhm. Bei denen, wo ich wirklich so die, ja, was sehr tief und sehr echt ist, so in der Therapiemoment, habe ich das dann gar nicht, weil dort ist das wie so, das fällt ab, weil das andere, das ist wieder so eine künstliche Nähe schaffen. Weißt, wenn dich jemand quasi einwickeln will oder für dich einbinden.
Ja, ja,
das sind dann eher, das kommt eher ein bisschen von diesen Leuten, die ich vorher gesagt habe, die ich herausfordernd finde, weißt, die eben so passiv sind oder die so keine Eigenverantwortung haben, die in dem hineinstecken. Also ich erlebe diese Herausforderung eher dort. Mhm. Aber du hast natürlich völlig recht, oder? Also da ist die Selbstfürsorge dann, oder die Abgrenzung vor allem mega wichtig. Eben, ich bin nicht Freundin, ich bin nicht Familienangehörige, ich bin Fachperson, ich bin Therapeutin und ich bin zwar 100% da und ich bin echt und verfügbar in meiner Rolle und das ist auch so gemeint, aber es ist eine andere Rolle als eine Privatrolle.
Hey, hast du wieder hervorragend zusammengefasst, ich danke dir. Lass, das Fazit für mich ist immer noch, also ich liebe, was ich mache mit jeder Phase von meinem Sein. Das ist nicht Beruf, sondern es ist Berufung für mich. Und wenn ich so nachdenke, Schattenseite, weißt du, was mich ärgert, jetzt, wo du so gefragt hast, es ist eigentlich eher so systemischer Natur, weißt du? Und das ist so schwer zum ändern. Es geht halt auch so lang, bis sich mal etwas im System ändert. Aber wie ich vorher gesagt habe, das Lachen und wie ein Käfer auf dem Rücken liegen, also das Glück überwiegt definitiv.
Ja, aber ist es nicht überall im Leben so, dass man gewisse Sachen einfach nicht kann ändern und wir sollten uns doch alle einfach ab und zu mal auf den Rücken legen wie ein Käfer und ein bisschen lachen, wenn wir Sachen nicht ändern können, oder? Also irgendwo, ja. Hey, komm, wir kommen doch zu unseren goldigen drei. Wir haben heute über unsere Berufe geredet und die goldigen drei sind heute einfach Sachen, die wir euch möchten mitgeben für euren Beruf, was auch immer der ist, für euch ein Ehrenamt oder auch für ein Hobby. Machst du gerade das Erste?
Das Erste ist, finde eine Tätigkeit, die dich erfüllt und sinnstiftend ist.
Der zweite Punkt ist, Schattenseite hat jeder Beruf, jede Beschäftigung. Es geht um die Balance.
Das Dritte, schaff dir ein Umfeld, in dem du dein Potenzial entfalten und dich stets weiterentwickeln kannst.
Herzlichen Dank, das war wunderbar mit dir.
Gehen wir zurück in unseren Beruf.
Genau. Nein, heute arbeite ich nicht. Jetzt muss ich dann Kind empfangen für den Mittag. Ja.
Meine haben Ferien. Vielleicht kocht jemand. Ja. Mal schauen. Hey, schön bist du da gewesen.
Danke vielmals. Schön war es mit dir. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.